Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Prophetie ist unser Thema. Das heißt Innenschau. Das heißt aber auch Zeitschau. Das heißt aber auch Rückschau und heißt Vorschau. Und Gott hat es wohlgefallen, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Empfindungen, seine Sehnsüchte, sein ganzes Sein und Wesen immer wieder darzustellen, immer wieder überschäumen zu lassen in den geliebten Sohn. Und deshalb ist das Bemühen des Geistes, dass wir dieser Dinge, die in Gott sind, teilhaftig werden. Gott ruht nicht eher, bis wir so werden wie er, so denken wie er, so fühlen wie er, so wollen wie er, dass unser totales Sein von ihm umgeschmolzen wird in sein göttliches Wesen. Wir werden ihm gleich sein, mit ihm. Sünd heißt diese aristokratische Vorsilbe. Und innen drin, die Paulus gebraucht, die fast nur Paulus gebraucht, nur noch Johannes gebraucht sie einige Mal. Meine Freunde, das sind wunderbar große Dinge. Wenn wir in der Welt umschauen, haben wir überall den Eindruck, so missmutig und so blasiert und so unzufrieden und so unerfüllt gehen die Menschen ihren Weg. Und dabei wissen sie nicht, was ihnen fehlt. Wir wissen es. Wir sind geschaffen zu ihm hin und haben keinen Frieden, keine Ruhe, bis dass wir ruhen in ihm und bis wir ihm gleichgestaltet und gleichgeartet sind. Und das ist der Sinn, der Zweck, das Ziel jeder Prophetie, ihn anzuschauen, seiner ganzen Größe und so zu werden, wie er ist. Teil zu haben an all dem, was er hat und ist und ewig sein wird. Ausführungsorgane für all das Große, was er noch tun wird an uns und aller Schöpfung. Das ist der Sinn der Prophetie. Deshalb ist unser Thema von dem Reichtum und von dem Umfang der Prophetie nur mit einem Wort zu beantworten, mit einer Zahl, um es mathematisch prägnant darzustellen, mit der Zahl unendlich. Nun haben wir versucht, auf mancherlei Weise in diese Zusammenhänge hineinzukommen. Wir haben begonnen damit zu zeigen, dass die fünf Bücher Mose, die Quelle, das Fundament, das Saatgut für alle anderen Enthüllungen Gottes sind. Das haben auch schon die Israeliten gewusst. Der Pentateuch, das Buch der Zeugungen. Und all das, was da gezeugt wird, das pflanzt sich fort, liebesmäßig, zeugungsmäßig. Das Buch der Zeugungen. Und deshalb liegt auch so ein starker Ton auf diesen fünf Büchern Mose in allen Zitierungen der Schrift. Ein Bild unserer Rettung und Vollendung. Wir haben drei Dinge vom ersten Buch Mose gesehen, von dem Buch Genesis. Das heißt ja eigentlich Zeugungen, Schöpfung, etwas allgemeiner aufgefasst. Den Sündenfall haben wir betrachtet, dann den Fluch, dann die Spannung Kain und Abel, die durch alles Geschöpfliche hindurchgeht. Dann den Turmbau, den Größenwahnsinn oder die Vermessenheit, in der die Menschheit immer stärker offenbart, dass sie getriebene sind von Satan. Und dann haben wir über Abrahams Berufung gesprochen. Und darüber möchte ich euch jetzt noch ein Wort sagen, ehe ich dann Isaak, Jakob und Josef zusammenfasse zu einer Gesamtschau, damit wir dann weiterkommen ins Buch der Erlösung, Anbetung, der Wüstenwanderung und des zweiten Gesetzes des Deuteronomiums. Und damit haben wir ja eigentlich das ganze Programm Gottes und haben auch die ganze Prophetie Gottes, wenn wir diese Dinge sehen. Sowohl in ihrer Innenschau, als auch in ihrer gegliederten Zeitmaßen, als auch in der Rückschau und in der Vorschau. Ich will etwas sagen jetzt über Abrahams Berufung. Dazu schlage ich auf 1. Mose 12, Vers 1. Die interessante Vorgeschichte mit Tara und so weiter will ich hier nicht erwähnen, sonst kommen wir nicht weiter. Ich fange gleich an mit 12.1. Der Herr sprach zu Abram. Da hieß er noch nicht Abraham, da hieß er noch Abram. Ich übersetze Jahwe mit Herr, der Herr. Das ist eine schöne Übersetzung. Jehova ist eigentlich nicht genau und ist uns auch hart fremd. Und wenn ihr in Versammlungen, meinetwegen Gebetsversammlungen erlebt habt, wo Leute beteten, indem sie schnell ihre Bibel aufschnuren, Psalm, und dann da was lasen und nannten da den Namen Jehova, da haben wir all das als artfremd empfunden. Aber ich will nichts dagegen sagen. Ich lese so, der Herr sprach zu Abraham. Gehe aus. Gehe aus. Und zwar erstens aus deinem Lande, zweitens aus deiner Verwandtschaft, und drittens aus deines Vaters Hause. In das Land, das ich dir jetzt heißt nicht geben werde, sondern zunächst heißt es, dass ich dir zeigen werde. Erst müssen wir einmal sehen, müssen uns einmal der Blick geöffnet sein. Dann können wir Dinge empfangen, dass ich dir zeigen werde. Und die Folge davon wird sein, dürfen wir viele, viele Worte und im Hebräischen und Griechischen übersetzen. Sie sind nicht rein kopulativ miteinander verbinden, sondern sie sind Ursache und Folge verknüpfend. Das ist was Wunderbares. Die Folge wird sein, dass ich erstens dich zu einer großen Nation machen werde und so weiter. Und dann kommen die sieben gewaltigen Verheißungen. Ich möchte jetzt hier, meine Brüder und Schwestern, den Wert legen auf dieses Wort, gehe aus. Der Mensch ist von Natur aus stark gebunden und erbbelastet und milieuverhaftet. Das heißt auf Deutsch, er trägt in sich eine ungeheure Erbmasse. Alle Sündenmöglichkeiten von Adam und Eva her trägt jeder Mensch in sich. Die Sündenmöglichkeiten. Dass sie nicht Sündenwirklichkeiten werden, ist kein Verdienst unsererseits, sondern ist nur eine unverdiente und unverdienbare Gnade Gottes. Wir sind zweitens milieuverhaftet, das heißt, wir sind die Frucht dessen, was an Erde, Erdboden, Bodengestaltung, Lufthülle, Pflanzen und Tieren und Geschichte unserer Vorfahren und Kontakte, die wir haben mit allen möglichen Menschen und Mächten, was da in uns hineingetrieben wird, dessen Produkt sind wir. Das sind Tatsachen, die sind nicht aus der Welt so schaffen. Die sind da. Und je mehr man das versteht, umso erschütternder sind wir, ist jeder Mensch, dass wir in diesem Konglomerat überhaupt noch existieren können. Mich wundert, dass ich noch fröhlich bin, heißt es in einem mittelalterlichen Lied. Ich komme, ich weiß nicht woher, ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich nur fröhlich bin. Meine Lieben, deshalb sind diese beiden Worte gehe aus von ungeheurer Bedeutung. Ich bin überzeugt, und das ist ein Stück meiner jahrzehntelangen Erfahrung, besonders in der Seelsorge, dass wir nicht hineingehen können mit großer Freude, mit großem Verlangen in die Reichtümer und Herrlichkeiten Gottes, die doch vor uns ausgebreitet sind in Christo Jesu, durch sein Wort und durch die Verkündigung und durch den Heiligen Geist und so weiter, dass wir nicht hineingehen können in den großen Reichtum, der für uns bereitsteht, in all die Lösungen, in all die Freuden, in all das Gottesglück, weil wir nicht bereit sind, herauszugehen aus dem, was naturhaft uns gebunden hält an diese Welt. Gehe aus. Hier sind nun drei Kreise genannt, aus denen der Abraham ausgehen soll. Erstens sein Land, dann seine Verwandtschaft und dann seine Familie, seines Vaters Haus. Das erste ist das Nationale. Und das zweite, das ist eben die erweiterte Sippe, um sie mal modern auszudrücken oder auch mittelalterlich auszudrücken. Und das dritte ist, das ist die Familie. Wer Mann oder Weib oder Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Nehmen Sie denn Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin. Das ist ein schweres Wort, wer kann das ertragen? Das ist aber Gottes Wort. Das bedeutet nicht, dass wir es wie Nikolaus von der Flüe machen können oder sollen. Einfach Familie und Haus und Beruf, alles liegen lassen und sich dann oben hin in eine Kirche setzen, in ein kleines Loch. Ich habe dort gesessen, ja, ganz eng habe ich dort gesessen, wo er lange Jahre war, wo Könige und Fürsten aus vielen Ländern der Erde kamen und haben noch Rat geholt, und er hat sich um seine Familie nicht mehr gekümmert und hat lange Jahre gefastet, hat von nichts gelebt als von den Obladen des Abendmahls. Aber das nur nebenbei. Wir haben ja dort mal eine Konferenz gehabt.
Ja. Flüeli-Rampf.
Flüeli-Rampf. Wer war in Flüeli-Rampf auf der Konferenz? Aha, noch. Ja, die Alten werden immer weniger. Ja, man muss das erlebt haben. Ich habe das früher als junger Mensch, als ich zum ersten Mal hörte, verurteilt. Ich kann heute in etwa das verstehen. Trage manchmal die Sehnsucht in mir. Aber gehe aus. Meine Brüder, ich will das ganz modern sagen, sodass jeder von uns sich sofort angesprochen fühlt. Wir können das Heil in seiner ganzen Fülle, die Vergebung der Sünden, der sündigen Taten, das Freigewordensein von der Macht der Sünde, den Frieden Gottes, der alle Zeit für alles danken kann, die Freude, die uns erfüllt bei allem Leide. Wir können all diese großen Dinge nicht erfassen, wenn wir nicht zuerst das, was wir von Natur aus an Schwergewicht in uns haben, loslassen, preiswegen. Deshalb ist immer das Erste loslassen, hergeben. Dann haben wir freie Hände und dann können wir auch das Neue erfassen. Aber die meisten Menschen, wenn sie erweckt werden, die wollen, die sagen nicht nein. Die sagen, ja, ja, ich möchte auch so ein glücklicher Mensch werden wie Sie. Bitte helfen Sie mir doch. Haben ja viele Leute schon gesagt. Aber wenn man dann in ein seelsorgerliches Gespräch kommt, ihre Bindungen, die wollen sie nicht loslassen. Ob das Alkohol oder Nikotin oder Sexus ist oder Mammon oder Faulheit oder Lüge oder Undankbarkeit und Lieblosigkeit und so weiter, das spielt gar keine Rolle. Nur in dem Maße, wie wir loslassen können, etwas preisgeben, etwas hergeben, sodass wir mit leeren Händen und leerem Herzen vor dem Herrn stehen. In dem Maße können wir auch das Neue, Wesenhafte, Große, Ewige, Bleibende, Schöne erfassen und davon gefüllt werden. Und seht, dass das im ersten Buch Mose steht, ist eine tiefe Bedeutung. Wer diese Station, dieses Erleben überspringen will, wird nie zum Ziel kommen. Wird nie ein wirklich erlöster und gelöster und fruchtbarer Mensch werden. Von seinem Leibe werden keine Ströme lebendigen Wassers fließen. Seine Aura wird nicht etwas abglänzen für Menschen und Tiere und Engel und Dämonen und für den Herrn selbst. Das wird nicht sein. Sie wird verfinstert bleiben. Denn in dem Maße, wie wir der Sünde in unserem Leben den Abschied geben, kommen Lichtsmächte zurück. Und in dem Maße, wie ein Kind, das heranwächst, wie dieses Kind anfängt, bewusst zu sündigen, zu lügen, frech zu sein, ungezogen, in dem Maße ziehen sich von dem Kind seine Engel oder sein Engel zurück, und wo da ein Vakuum entsteht, da wird das sofort von Finsternismächten besetzt. Sofort. Wenn irgendwo ein Geist auszieht, sei es der Gute, dann kommt ein böser Geist. Und wenn der böse Geist dann durch den Glauben oder durch eine Lösung oder eine Freisprechung, eine Erweckung, wenn der böse Geist auszieht und wir lassen uns nicht sofort füllen im Gehorsam des Glaubens und in der Liebe zu Herrn mit den Lichts- und Lebenskräften, die in das Vakuum hinein wollen. Wenn das der Fall ist, und da gibt es einen Rückfall, schlimmer als vorher. Wir kennen die Stelle alle. Ich denke eben an Matthäus 12 und andere Stellen. Also, gehe aus. Niemals hätte er Abraham seinen Weg machen können, wenn er sich nicht gelöst hätte von seinem Vaterland Ur in Chaldäa, von seiner Verwandtschaft, die weit verzweigt war, eine weit verzweigte Sippe, und von seiner Familie. Niemals. Innerlich gelöst. Es muss gar nicht eine äußere Lösung sein. Aber das merkt man, wenn in einer Familie ein Erstling zum Glauben kommt. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe öfter schon erzählt von einer Erweckung, die ich in meiner Klasse hatte. Auch in höheren Schulen war eine Unterprima, da haben von 22 Knaben, Schülern, Unterprimanern, haben 17 mit mir kniet, gebetet und ihre Sünden gebeichtet und ihr Leben dem Herrn gegeben. Die sind zu ihrem Lehrer gegangen und sagten: Herr Oberstudienrat, ich bin ein Betrüger, ich habe Sie in den Arbeiten betrogen, bitte bestrafen Sie mich. Ich nehme die Strafe an, ich habe sie verdient. Und jedes Mal war das Ergebnis, dass diese hohen Herren anfingen zu zittern und zu stottern und so weiter, weil sie ihr selber betrogen hatten, als sie Schülerstudenten waren. Und dann sagt er, ja, also wollen wir nicht drüber sprechen, wir sind ja alle schwachen Menschen und so weiter und so weiter. Aber dieses Zeugnis, das ist wie eine Bombe hereingeschlagen. Und diese Art der Bekehrung, dass ein junger Mensch alles dran gibt, ob Mann oder Frau oder Jüngling oder Mädchen oder Kind, die sind verhältnismäßig selten geworden. Man hat das ersetzt durch Religion. Ja. Das ist sehr schade. Deshalb als erstes will ich sagen bei Abraham, gehe aus. Und wir wissen, dass das gar nicht so einfach war. Nach der letzten Vers des vorhergehenden Kapitels, oder der vorletzte Vers, zeigt uns, dass er ausgezogen ist aus Ur in Chaldäa, um nach Kanaan zu gehen. Aber sie blieben dann unterwegs hängen, weil der Vater mitging. Und erst als der Vater gestorben war, dann ging es einen Schritt weiter. Und als der Lot sich von ihm getrennt hatte, weil ihm der Garten Eden, das Land der Kanaaniter, imponierte, als das geschehen war, dann fing an, die Kraft Gottes sich in den Abraham auszuwirken. Und das ging auch nicht ohne Schwindeleien, ohne Betrugen, ohne Schwachheiten, ohne Torheiten ab. Ein Glück. Was ein Glück, dass die großen Männer des Wortes Gottes so schwache, elende Tröpfe sind wie wir. Wenn das lauter sündlose, strahlende Helden wären, hätte ich keinen Tag mehr den Mut weiterzupilgern. Ich würde sagen, ach, in dir lebt so viel Armseligkeit und Schwachheit und Müdigkeit und Undankbarkeit und Lieblosigkeit und verhüllte Selbstsucht. Ich hätte nicht den Mut weiterzugehen. Aber weil ich sehe, dass die Geliebten Gottes alle so arme Tröpfe waren, wie ich einer bin, da habe ich jetzt auch den Mut, auf Gott zu vertrauen. Wenn du der Gott Jakobs bist, der Gott der Grauner bist, dann bist du auch mein Gott. Ja. Da passen, wir passen gut zusammen, der Jakob und ich. Aber die meisten Menschen, ja, habt ihr noch nicht so gedacht? Ihr werdet lernen. Verlasst euch drauf. Jeder. Die meisten Menschen wollen nicht das aristokratische Wertbewusstsein ihres natürlichen Ichs preisgeben. Sie wollen nicht herausgehen, innerlich. Es braucht kein Äußeres zu sein, aber innerlich heraus. In dem Maße, wie wir uns lösen oder lösen lassen, können wir auch die Kräfte und die Freuden und die Wonnen der zukünftigen Welt fassen. Wer die auf Erden löset, der wird auch im Himmel gelöst sein. Löset ihn, lasset ihn gehen. Für wen ist das gesprochen? Jawohl, wieder Lazarus. Löset ihn. Der war ja eingewickelt in die Binden und war ja aus einer reichen Familie und die konnten sich ein königliches Begräbnis leisten. Und da stand er da wie ein Gespenst. Löset ihn und lasset ihn gehen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, einander zu lösen. Jeder soll der Goel, der Löser des anderen sein. Soll den anderen ermuntern. Soll den anderen belehren. Soll den anderen warnen und so weiter. Wir haben diesen heiligen Dienst. Wir haben deshalb so wenige Lebensdurchbrüche, so wenig Erfülltsein mit heiligem Geist, mit göttlichen Kräften. So wenig echte, bleibende Erweckungen. Bleibende Erweckungen. Und versuchen das dann nach außen hin zu machen. Natürlich ist das imponierend, wenn ein Chor von 500 jungen Männern und jungen Mädchen, alle gleich gekleidet in weißer Bluse und im dunkelblauen Rock, wenn die da stehen und singen dann 500, das ist doch gewaltig. Und wenn dann die schöne, gepflegte Musik ertönt und dann der klingende Räuber 7 Doktortitel da loslegt, das ist was Gewaltiges. Ja, und dann, das ist etwas, wir wollen das nicht beachten. Wenn aber nach 5 Jahren nachgeprüft wird, ich war in solchen Sitzungen, war eingeladen als Gast, und da stellt sich heraus, dass übrig geblieben sind 1 bis 1,5 pro Mil. Du weißt auch davon. Ja, also meine Lieben, das ist der erste Gedanke, den ich sagen möchte. In dem Maße, wie wir uns lösen lassen, wie wir sagen, Herr, ist mein heiliger Ernst, ich will dir alles geben. Meine letzten und tiefsten Liebessehnsüchte, mein Sein und Wesen, meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, mein alles, Herr, verfüge du drüber. Da braucht man kein Fanatiker zu sein und kein Fantast und so weiter, oder seine Familie zu vernachlässigen, durchaus nicht. Aber der Herr muss Nummer 1 sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man irgendeine religiöse Sache aufbauen, das kann man. Kleinigkeit. Aber man wird die inneren Kräfte, die Freuden, die Glückseligkeit und die Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes entweder nie bekommen oder, wenn man sie einmal hatte, wieder langsam verlieren. Und davor habe ich eine zitternde Angst. Sag, Herr, nimm mich lieber weg, lass mich lieber sterben, als dass du nicht mehr mein Ein und Alles wärst. Brüder, lassen wir uns das schenken. Gehe hinaus, gehe aus. Die Folge wird sein, dass ich. Und dann kommen die großen Verheißungen. Gott könnte seine Verheißungen an die und mir in ganz anderer Weise erfüllen. Er könnte uns zu Menschen machen, von denen wirklich Ströme von Lebenswasser fließen. Menschen, von denen etwas ausgeht, was andere löst und beglückt und befreit. Das könnte Gott. Das kommt gar nicht auf unsere Natursubstanz an. Die ist nämlich total gleich. Die Summe aller guten und schlechten Eigenschaften ist bei uns allen konstant. Das heißt, wenn man alles zusammenzählt und erwägt, was einer, der wertloseste etwa von uns, für gute und schlechte Eigenschaften hat, oder der wertvollste von uns, was der für gute und schlechte Eigenschaften hat, wenn das genau geprüft wird, und dann merkt man, es kommt dieselbe Zahl heraus. Es ist konstant. Aber unser Glaube, unsere Hingabe, dass wir uns lösen lassen, dass wir vertrauen und dass wir die Wege gehen, die der Herr uns zeigt, das Loben und Danken und die Weihe und das Vertrauen, dass er sein Wort wahr macht, wie es da steht, ob ihr es kapiert oder nicht, das ist das Entscheidende. Ja, das war bei Abraham und daran hat er seinen Lebtag gelernt. Unter manchen Fehlern und Schwachheiten und Betrügereien, was meine Schwester sagte, natürlich war seine Schwester, seine Halbschwester, alles schön, gut, man kann alles so drehen, aber es war doch im Grunde genommen eine Lüge. Und doch war er der Geliebte Gottes, und er schlug auf sein Zelt und den Altar. Ach, das ist alles so wunderbar. Zelt heißt, ich bin ein Wanderer auf Erden, und Altar heißt, ich stehe auf dem Fundament der Liebe Gottes und schöpfe aus ihm und bin hier fundiert. Zelt und Altar. Was brauchen wir in unserem Leben? Alles andere ist Nebensache. Zelt und Altar. Zelt die Wanderschaft und Altar die Anbetung. Und so weiter. Und dann kommt die wechselhafte Geschichte Abrahams. Wir müssen da Wochen dabei verharren. Ich will das nicht tun. Ich will nur so viel sagen. Gehe aus bedeutet, wenn du dabei bleibst, gehst du zugrunde. Das sagt uns auch der Heilige Geist. Wenn du so weitermachst, wenn du in dieser geheimen Bindung bleibst, dann gehst du elend zugrunde. Ich könnte jetzt eine Fülle von ergreifenden Bildern erzählen. Irgendwo war es, irgendwo und irgendwann. Ja, ich sage nicht, in welchem Land und zu welcher Zeit und so weiter. Da kam ein prächtiger, hoher Akademiker zu mir. Ein Mann von Rang und Namen. Ein Mann, der wirklich etwas galt. Und gefetzt wurde. Und also er möchte auch zum Heil kommen, zur Heilsgewissheit, zur Heilsfreude. Er möchte das fassen. Oh, das ist wunderschön, wenn so einer kommt. Dann haben wir gesprochen. Bis wir dann auf den Punkt kamen, sind Sie verheiratet? Nein. Leben Sie in einer wilden Ehe? Ja. Sind Sie bereit, das preiszugeben? Entweder die betreffende Frau zu heiraten oder eine andere, oder sind Sie dazu bereit? Nein. Warum nicht? Wenn Sie den Herrn, die ewige Herrlichkeit, die ewige Errettung fassen wollen, müssen Sie das angeben. Sie als gebildeter Mann wissen auch, dass alles auf der unteren Stufe, dass das Dreck ist und dass erst im Geistlichen, im Göttlichen, dass da erst die wesenhaften Freude und Genüsse kommen. Sonst wären Sie ja nicht zu mir gekommen. Ja, sagt er, aber sie zieht bald weg, woanders hin, und dann kann das dann so von selbst aufhören, aber direkt loszusagen, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Wir haben lang hin und her geredet. Er kam öfter dort in der betreffenden Stadt irgendwo in meine Versammlung. Von dem Augenblick an war Schluss. Er ist nie wieder gekommen. Aber auch nie wieder was von ihm gehört. Das ist nur so ein kleines Beispiel, das mir eben gerade einfällt, von Hunderten, dass ein Mensch, der nicht bereit ist, alles dem Herrn zu geben, alles, sein eigenes Ich, sein Trotz, sein Hochmut, seinen religiösen Erfolg und Dünkel, sondern auch, gerade das sind die schwersten Bande, auch das dran zu geben und von dem Herrn ganz klein zu geben, werden, loszulassen, um dann das Heil zu erfassen, wo das nicht der Fall ist. Gibt es nicht, ist es. Da bleibt man stecken, da bleibt man liegen in der Wüste. Das sind dann die Leute, die ausgezogen waren, im Vorbild zu reden, aus Ägypten, und aber nicht ans Ziel kamen und unterwegs beerdigt wurden. Die kommen auch mal dran. Aber nach welchen Zeiträumen und unter welchen Verhältnissen und in welchem Zustand sind ihre Seelen? Der Leib ist im Wüstensand, die Knochen und so weiter. Aber die Seelen, die sind drunten in einem anderen Land, in einem anderen Raum. Was das ist, das will was heißen. Dass sie zuletzt doch dran kommen, dass der unvollendete Wüstenzug vollendet wird, das ist eine Sache für sich. Aber bei Abraham sehen wir als Typ, wenn man nicht auszieht, wenn nicht der Vater stirbt in Haran, in der Hitze, wenn nicht der Lot sich trennt, der Abraham hat sich nicht von Lot getrennt, sondern der Lot vom Abraham. Wenn wir in Ordnung wandeln, da trennen sich die anderen von uns. Brauchen wir jetzt gar nicht zu trennen? Brauchen wir nicht zu sagen, du hör mal, ich kann mit dir keine Freundschaft mehr haben, das geht nicht. Brauchen wir gar nicht. Das merkt er selbst. Er bleibt von selbst weg. Der wird so innerlich abgestoßen durch das Licht in uns, wie wir abgestoßen werden durch die Finsternis in ihm. Brauchen wir gar nicht zu reden. Das merkt ein Mensch, dass das Wesen durchbricht und entweder anzieht oder abstößt. Und das finden wir bei Abraham, der auch manches Mal das zu überbrücken versuchte und es nicht so genau nahm mit der Wahrheit. Und das ist für uns ein Trost und ist für uns eine Warnung. Wer nicht herausgeht aus der naturhaften Bindung, steht in der Gefahr, einen langsamen Selbstmord zu begehen. Ein Mensch, der aufhört zu beten, der aufhört, die Bibel zu lesen und der aufhört, Gemeinschaft zu pflegen mit Gläubigen. Ich nenne nur einmal die drei Hauptdinge. Es sind noch viel mehr Kanäle, durch die uns Gottes Leben und Kraft zuströmen. Aber wo diese drei großen G fehlen, Gottes Wort hören und lesen und im Herzen bewegen. Und das zweite, beten einsam und gemeinsam, loben, preisen, anbeten. Und wo das dritte fehlt, die Koinonia, die Gemeinschaft und die Liebe zu allen Heiligen, wenn diese drei Stücke fehlen, dann entsteht eine Fehlentwicklung. Und die war zeitweise auch im Leben des Abraham. Und dass es nicht bei uns geschieht, dazu haben wir die Lebensgeschichte des Abraham. Beziehungsweise die ganze Geschichte Israels. Um unseres Willen hat Israel diese fürchterlichen Blamagen und diese schrecklichen Verfolgungen und all sein Leid erfahren müssen. Um unseres Willen, damit es uns nicht ebenso geht. Das steht geschrieben in 1. Korinther 10. Klipp und klar. Ja. Ich will aber das verlassen, weil ich ja euch noch viel mehr sagen möchte und nenne dann noch einen Punkt, nämlich Isaak, Jakob und Josef. Ich nenne die drei in einem Atemzug, denn Gott nennt sich den Gott Jakobs, er nennt sich den Isaaks, den Gott Jakobs und den Gott Josefs. Er nennt sich auch den Freund Abrahams, den Freund. Er nennt sich auch den Freund Mose. Auch. Er hat verschiedenartige Einstellungen zu den Menschen, je nach ihrer Aufgeschlossenheit und ihrer Liebe zu ihm. Ja. So ist es ja auch heute. Wir sind ja nicht nur Freunde Jesu. Wir sind auch nicht nur Brüder Jesu, dem Geist nach, Israel dem Fleisch nach. Wir sind ein Teil seiner selbst. Wir sind Glieder Christi. Ganz eins mit ihm und er mit uns. Ja. Aber auf diese wunderbaren Differenzierungen, die uns einen Einblick geben in die Beziehung Gottes zu seinen Geschöpfen, der sich ja in alle hineingießen möchte und der in allen alles sein möchte, in allen alles. Das ist ja ein unerhöhtes Hochziel, über das man nur staunen kann, wenn man darüber nachdenkt. Ich nenne also einige Dinge, manche Hauptpunkte. Isaak ist das Bild des Opfers. Und das ist das Erste, was wir schon auf dem natürlichen Boden lernen, was schon das ältere Brüderlein von 3 Jahren lernen muss gegenüber dem Brüderlein von 1 Jahr, dass er opfern muss. Ja, wenn der Kleine was will, oder darf der Große ihm nicht den Hans Wurst oder den Affen oder was er da hat auf den Kopf hauen, dann muss er eben als der Ältere nachgeben. Und das muss er lernen. Das muss er lernen. Das muss die Mutter lernen. Aber wenn die Mutter und der Vater das nicht vorleben, dann hat das gar keinen Wert, dass sie sagen, ja, du bist schon so groß und ja, noch so klein und so weiter. Das Leben besteht nur aus dem Gesetz des Opfers. Nur dadurch, dass Pflanzen und Tiere für uns dauernd geopfert werden, leben wir. Nur dadurch, dass sich andere opfern, entschuldigt, ich denke jetzt an die Schweizer Geschichte, nicht an die Deutschen, Arnold von Winkelried und so weiter, dass sie sich opfern für ihr Volk und Land. Nur dadurch kann das Land und Volk weiter bestehen und in Frieden leben. Jedes Leben besteht aus Opfer. Und deshalb ist der glückseligste Mensch, der still und bescheiden einen Opfergang geht, der schweigen kann, der sich nicht aufrührt, der sich nicht rechtfertigt und sagt, das wäre noch schöner. Du Trottel, von dir lasse ich mir doch nichts gefallen. Was bildest du dir ein, du Blödjan? So redet die Welt. Und der Gläubigen sollte das nicht so sein. Da sollte man schweigen können und opfern können. Das Opfer ist das Fundament jeden Zusammenlebens. Das Opfer ist das Fundament unserer Glückseligkeit. Der ist am glückseligsten, der das größte Opfer gebracht hat. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist Gott. Der hat seinen Sohn, der hat sich selbst in seinem Sohn geopfert. Und deshalb ist er der glückselige Gott. Und wer diese Glückseligkeit des Opfers nicht kennt, nicht übt, der hat eigentlich von göttlichen Dingen noch nichts verstanden. Und wenn er noch so viele weiß, und wenn er noch so dicke Bücher geschrieben hat. Ja. Meine lieben Freunde, das Geheimnis des Opfers, ein Opferleben, ist das Köstlichste, was es gibt. Wir besitzen nur das in den Ewigkeiten, die vor uns liegen, was wir innerlich losgelassen haben, was wir unserem Gott gegeben haben. Nur das wird uns einmal ewige Freude und Wonne und Seligkeit bedeuten, was wir jetzt, obwohl es uns zustand, losgelassen haben, wo wir geschwiegen haben, wo alle anderen reden und wo wir geliebt haben, wo alle anderen wir hassen, wo wir vergeben haben, wo andere sagen, du bist ein schöner Narr, das ist mir doch nicht gefallen, das wäre doch schöner, da würde ich auf den Tisch hauen und so weiter. Meine Freunde, das Geheimnis des Opfers, das finden wir dargestellt bei dem Isaak. Es ist auch ganz interessant, dass der Isaak nur eine Frage stellte, wo ist das Opfertier? Was hatte Abraham gesagt?
Mein Sohn.
Ja, mein Sohn, weiter, gut, wird es sich ersehen.
Mein Sohn, dann kommt mein Sohn.
Ja, mein Sohn, ja. Mein Sohn, Gott wird es sich ersehen. War das Feigheit oder war das Schwindel oder war das die Frage umgangen oder was war das?
Prophetie.
Sehr gut, das war Prophetie. In diesem Zusammenhang muss ich noch etwas sagen. Was ich früher niemals hätte gelten lassen, vor 45, 46, 47 Jahren, hätte ich nie gelten lassen. Bei Israel war es keine Sünde und kein Unrecht, nichts moralisch Anfechtbares, wenn man gefragt wurde, keine direkte Antwort gab, sondern mit einer Gegenfrage antwortete. Das war keine Sünde und kein Unrecht. Das ist bei Israel heute noch so. Ich gebe euch nachher ein Beispiel. Und davon hat sogar der Herr Jesus Gebrauch gemacht.
Das war ihr gutes Recht.
Ja, sag darüber ein paar Worte. Ihr gutes Recht. Denn Israel war immer so in die Enge getrieben. Politisch, sozial, in jeder Beziehung. So geschmäht, so abgetan, so gehasst, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich mit allen Waffen, deren der Mensch sich bedienen darf, zu verteidigen.
Jetzt habe ich doch etwas zu sagen.
Bruder Kahn, viele von uns kennen seine Rede, die wenigen, die es noch nicht gehört haben, für die lohnt es sich, das zu sagen, zu erzählen. Ein Rabbi, ein Levite wurde gefragt, ein Vorsteher der Synagoge, sagen Sie mal, warum pflegen die Juden in der Regel auf eine ihnen gestellte Frage mit einer Gegenfrage zu antworten? Dann hat der Vorsteher geantwortet, warum sollte er nicht mit einer Gegenfrage antworten?
Wie Gott sich immer auf die Seite des Schwachen, des Angefochtenen, des Rechtlosen, des Gequälten, des in seinen tiefsten Liebessehnsüchten Enttäuschten, des Gedemütigten stellt. Immer, immer. Und da sogar nach unserer Meinung manchmal zu sehr Körper nachlässt, nach unserer Meinung. Gott versteht die tiefen, tiefen Nöte seiner Geschöpfe viel besser, als die Geschöpfe sie selbst verstehen. Ich könnte jetzt eine Anzahl Dinge anschneiden, die sehr gefährlich sind und die schon viel Not und Unheil gebracht haben, wenn sie fleischlich gefasst werden. Zum Beispiel eines, in den Urgemeinden, in den paulinischen Urgemeinden, glaubt ihr, dass es da Gemeindemitglieder gab, Männer und Brüder, die zwei oder drei Frauen hatten? Glaubt ihr, dass das da geduldet wurde?
Ja.
Wer hat ja gesagt?
Nee.
Gut, dann begrünt es auch. Ganz begrünt. Ich sehe, eines weiß man.
In der Apostelgeschichte, ich glaube, es war in Philippi, als der Volksauflauf wegen der Göttin Artemis stattfand, dann heißt es dort, da schoben sie Jason vor, nicht? Das hat er nicht vorgeschoben, jetzt muss ich ihn stehen. Der musste dann den Kopf hinhalten für die anderen, nicht? Ja, liebe Geschwister, eins dürfte ganz klar sein, dass in den damaligen ersten Gemeinden, gerade unter denen, die vom Apostel Paulus zusammengerufen wurden, ohne weiteres Männer waren, seine Sklaven oder Freie, die hatten schon mehrere Frauen. Das war damals in Ordnung, nach dem Gesetz. Auch in Israel. Musste nun, wenn einer dieser Männer sich bekehrte, zum Herrn gewandt hat, musste er, wenn er drei Frauen hatte, zwei entlassen. Kam gar nicht in Frage. Gar nicht in Frage. So aber werden heute noch diejenigen, ich will es primitiv sagen, diejenigen Neger angesprochen, die zum Glauben kommen, eine Anzahl Frauen haben, dass sie alle anderen entlassen, nur einen noch behalten. Stellt euch vor, was das auslöst.
Ich war bei einer großen Tagung, bleibt mir stehen. Ich muss die Frage beantworten. In 1921 in Berlin zwischen Volksmission und Evangelisation. Da waren viele Hunderte von Pfarrern und Predigern von der Kirche, von den Gemeinschaften, von den Freikirchen. Und da ist ein Missionar aufgetreten. Ich werde das nie vergessen. Das sind jetzt 45 Jahre her. Ich werde das nie vergessen. Er sagte: Brüder, ihr versündigt euch. Man kann unmöglich von einem Neger, der zum Glauben kommt, verlangen, du musst jetzt alle Frauen wegschicken. Denn der würde die Frauen der Schande preisgeben, der wirtschaftlichen Ruin, der würde mehr Unheil anstellen durch seine religiöse Demonstration. Was bin ich jetzt ein frommer Mann? Ich habe nur eine Frau und ihr habt so viele. Und hat sehr, es war eine leidenschaftliche Sitzung. Muttersohn war dabei und all die damals großen Führer von Kirche und Gemeinschaft. Und ich werde nie vergessen, wie er dann dafür eintrat: Lass das. Es gibt dann ganz von selbst, bricht der Geist so stark durch. Da hat er von einem Häuptling erzählt, der hatte auch, weiß ich nicht, 37 Frauen, glaube ich. Und da hat er, dieser Häuptling, der kam aber so klar bewusst zum Glauben, der Geist hat eine solche Vollmacht über ihn gewonnen, dass er eine behalten hat, aber also ganz alle Frauen, die er schon vor 30 Jahren geheiratet hatte, und dann junge, elegante und so weiter. Und da hat dieser Häuptling, der zum Glauben gekommen war, die Älteste behalten, die er zuerst geheiratet hatte. Das war schon so eine alte, verhutzelte Großmutter. Und alle anderen hat er entlassen, ihnen aber eine Abfindung gegeben, dass sie nicht, sonst wären sie nämlich sofort Huren geworden. Wer das Buch kennt, Ich liebte ein Mädchen, kennt ihr das nicht? Das ist eine ausgezeichnete Darstellung von einem jungen afrikanischen Lehrer. Ich liebte ein Mädchen. Da wird dieses Problem angeschnitten. Und hat alle anderen, hat er dann abgefunden, hat ihnen irgendetwas gegeben, hat gesorgt, dass sie anderen heiraten konnten, beziehungsweise irgendwie eine Beschäftigung. Aber er hat sie nicht losgestellt und hochmütig degradiert. Und sie sagt so. Und hat die Älteste und Hässlichste behalten. Nicht die Jüngste und Schönste, die Älteste und Hässlichste. Aber das hat der Geist Gottes gemacht. Das kann man nicht organisieren und nicht kommandieren. Nur eine Zwischenbemerkung. Das sind ernste Probleme, ja, die von größter Bedeutung sind, auch in der heutigen Zeit der dreieckigen und siebeneckigen und zwölfeckigen Ehen.
Paulus kommt in dieser Beziehung zur Stellungnahme an einer Stelle in einem Zusammenhang, wo wir es zuerst gar nicht entdecken. Er ordnet an, wie die einzelnen Dienste in den Versammlungen geordnet, göttlicherweise dargestellt sein sollen, und schreibt dann von einem griechisch ausgesprochen Episkopos, das heißt Bischof, Vorsteher oder Aufseher einer Gemeinde, der ein Vorsteher aber sei, und jetzt wird betont, eines Weibes Mann, nicht eines Weibes Mann. Das heißt, soll verheiratet sein, wie es meistens gelesen wird, sondern der sei. Wenn also einer da war, er kam zum Glauben, hat sich tadellos bewährt, dargestellt, im Glauben ausgeharrt und bewährt, hatte aber mehrere Frauen, dann war es für ihn unmöglich, Aufseher zu werden in der Gemeinde. Nicht? Jetzt haben wir beides. Dass nämlich vom Geiste Gottes aus die Einehe das ursprünglich einzig Richtige ist. Dass niemand aber, der damals, weil die Dinge so standen, auch nur im geringsten scheel angesehen wurde. Ich möchte sagen, wehe einem Episkopos, der, weil er nun einmal nur eine Frau hatte und zu dieser Rangordnung eingesetzt werden konnte, wenn der um dieser Sache willen alle die, und wenn auch nur in seinem Herzen, verachtet hätte, die mehrere Frauen gehabt haben. Das wäre vom Herrn ein größerer Gräuel gewesen, als das, was er verachtet hätte. Nach dem Gesetz, man darf das nicht glauben, nach dem Gesetz war jeder Israelite, jeder Mann in Israel, berechtigt, wenn er irgendeine Tochter geheiratet hatte, ehelich mit ihr verbunden war, fand irgendetwas an ihr, das ihm nun nicht gefiel, konnte er sich hinsetzen und wir lesen, auch im Neuen Testament, Mose hat uns einen Scheidebrief gegeben. Sehen wir einmal die Härte des Gesetzes? Dann sind wir getröstet, wenn geschrieben, wenn wir hören dürfen, lesen dürfen, dass das Gesetz von Engeln angeordnet ist. Bitte entschuldigt, ich meine jetzt weniger euch auch, aber jetzt besonders bitte ich die unsichtbare Welt um Entschuldigung. Genau die Engel sind nämlich punkto Ehe und ehelicher Beziehung unfähig, das geringste Urteil gottgemäß abzugeben. Das stellt sich dar in all dem, was sie erlassen haben in dieser Beziehung. Unglaublich. Wie antwortet Jesus auf diese Frage? Nun, in dem Fall nicht mit einer Gegenfrage, sondern, ja, Mose hat euch einen Scheidebrief gegeben. Weshalb? Begründung? Um eurer Herzenshärtigkeit willen. Das heißt, hätte das Gesetz dieses nicht eingeschaltet, die Möglichkeit eines Scheidebriefes, dann wären die betreffenden gehassten Frauen ihr Leben lang die gequältesten Seelen gewesen, die es gegeben hätte. Um eurer Herzenshärtigkeit willen ist das gegeben. Aber, fährt er weiter, also war es nicht von Anfang der Schöpfung an. Von Anfang der Schöpfung an lautet das heilige Gesetz Gottes, die beiden sollen nicht ein Geist sein jetzt und auch nicht eine Seele, sondern ein Fleisch sein. Und das war die ursprüngliche göttliche Ordnung und bleibt die ursprüngliche von Gott geheiligte Ordnung. Was nun die Möglichkeit betrifft, dass ein Israelite mehrere Frauen haben konnte, war nur eine Stufe weniger schlimm als die des Scheidebriefes. Auch um ihrer Herzenshärtigkeit willen oder um ihrer Schwachheit willen. Wie man das sagen soll, auf alle Fälle ist das weder das eine noch das andere nach dem Herzen Gottes, sondern ein Mann, ein Weib. Dabei dürfen wir jetzt nicht von hier ausgehen, diese allerheiligste Gottesnorm auf alles Fleisch legen wollen. Auf die damalige Zeit, auf die heutige Zeit, wo nun die Dinge eben noch so liegen, dürfen wir nicht dreinfunken mit einem Blitzstrahl scheinheiliger höchster Göttlichkeit, sondern wenn schon das Gesetz, das doch hart ist, solche um der Sache willen, um der Gegebenheit willen, um der Beziehung willen, solche Zugeständnisse macht, wollen wir doch nicht härter sein als das Gesetz, aber weder in der einen Weise, auch im geringsten, abweichen für uns, besonders in unserem Herzen, von der allerheiligsten Gottesnorm auf der anderen Seite und vorsichtig und zurückhaltend sein in der Verurteilung von Gegebenheiten, wie sie nun einmal sind.
So. Ja. Ihr seht, das sind ganz heikle Gebiete, aber wenn wir nicht in einem solchen Kreis, wo wir 14 Tage beisammen sind, auch einmal auf diese Dinge zu sprechen kommen, so wäre das eben ein Unrecht, das durch die Schrift gar nicht zu begründen wäre. Halten wir fest, das Normale, was sogar in der Tierwelt vorhanden ist, in der Tierwelt gibt es, ist die Ein-Ehe. Es gibt viele Tiere, höher organisierte Tiere, die leben in der Ein-Ehe. Ja. Das nur am Rande, es schadet nicht, dass wir auch auf solche Dinge zu sprechen kommen. Isaak, das Lachen, der Sohn, der Gott Isaaks. Ich habe schon gestern etwas angedeutet, was mir persönlich von größter prophetischer Bedeutung ist. Ich muss es wiederholen, gestattet es mir. Als Gott den Abraham aufforderte, seinen Sohn zu opfern, da suchte er die Beziehung des Abraham zu seinem Sohn Isaak gewissermaßen in allen Wurzelgebieten aufzudecken. Das heißt, er wollte dem Abraham die Sache nicht leicht machen, er wollte sie ihm schwer machen. Er sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen,
deinen Sohn, nachdem er 100 Jahre lang darauf vergeblich gewartet hat.
Ja, ja, ja. Deinen einzigen, deinen Isaak, den du lieb hast, nimm ihn und opfer ihn. Wir verstehen das, diese vierfache Benennung, dass das ein Aufreißen der Wunde ist in dem Herzen des Vaters, der, auf den ich meine ganze Liebe, meine Sehnsucht, meine Hoffnung gesetzt habe, weil es ja eben eine göttliche Norm war, dass hier der Heilsträger durch den Isaak kommen sollte. Wir verstehen, dass damit Gott sagen wollte, so wie du deinen Sohn liebst, so liebe ich meinen Sohn, nur viel mehr. Nur viel mehr. Und ich werde das, was ich von dir verlange, was du gar nicht tun kannst und auch nicht tun sollst, weil ich Erbarmen habe und dir ein stellvertretendes Opfer gebe. Aber ich nehme kein stellvertretendes Opfer an. Ich opfere meinen Sohn. Damit hat Gott die Größe des Opfers Christi prophetisch dargestellt. Und in diesem Zwiegespräch war Gott sein eigener Prophet, hat prophetisch dargestellt, was ihn bewegt, indem er diese vierfache Bezeichnung des Isaak dem Abraham sagte. Brüder, solche Dinge, die nehmen uns das Herz weg. Solche Dinge, die bringen uns, wenn ich das habe, ich etwas davon erlebt, und die vollkommene Liebe und das völlige Vertrauen sollte der, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht als Verpackung was schenken. Das All, Tapanta, als Verpackung das All schenken. Meine Geschwister, das sind Dinge, die machen wir alle, jeder von uns, wenn er erweckt wird, wenn er zum Glauben kommt, in irgendeiner Weise durch. Wenn du wirklich dem Herrn Jesus gehörst und wenn du ihn mehr liebst als alles andere und wenn dein tiefster, brennendster Wunsch ist, ihm wohl zu gefallen ist, koste was es wolle, und du mit seinen Wegen einverstanden bist, dann wirst du all diese Dinge, all deine Kämpfe, sie können noch so herzzerreißend sein, vorgeschattet finden im ersten Buch Mose. Es gibt nichts, was in unserer Gefühlswelt lebt und lodert, von Depression, Verzweiflung bis zur wahnsinnigsten Hybris, das heißt Überhebung. Es gibt nichts, was nicht im ersten Buch Mose dargestellt ist und in noch einem Buch, das aus 150 Kapiteln besteht.
Der Psalter.
Der Psalter, der bringt alle die gesamte Gefühlskala, deren ein Menschenherz fähig ist, von dem grauenhaftesten bis zu dem herrlichsten, beglückendsten, bis zum Jubilate zum Ausdruck. Und deshalb ist auch unter den Weltmenschen der Psalm, der so beliebt. Ja. Lest noch einen Psalm, liest mir noch einen Psalm. Und derselbe Isaak, über den der Abraham so viel Schmerz empfand, als er ihn opfern sollte, das war der Gegenstand seiner Freude, seines Lachens, das Lachen, die Sohnschaft. Ein Bild des Opfers, der Hingabe, der Bereitschaft. Der nächste ist der Jakob. Jakob ist der Typ für Mühe und Dienst. Was ganz anderes als Lachen. Lachen ist die Darstellung, dass ein Mensch aus sich heraus einmal in Harmonie mit dem Unendlichen kommt, um es mal ganz modern auszudrücken. Aber der Jakob, der dann später Esau hieß, Israel hieß, der war ein Typ der Mühe und des Dienstes. Der Jakob, der diente 7 Jahre, dann wurde er betrogen durch einen Gaunertrick. Da hat man ihm die falsche Braut ins Zelt geschmuggelt und am nächsten Morgen nach der Hochzeit hat er gemerkt, das ist sie ja gar nicht, sie wollte sich ja gar nicht haben. Die Lea. Und diente er noch einmal 7 Jahre und so weiter. Unser Leben, wenn es köstlich gewesen ist, ist Arbeit und Mühe gewesen. Das ist das Zweite. Sowohl das Lachen des Glaubens und der Sohnschaft, als auch die Mühsal und die des Dienstes auf unserer Wanderung über die Erde. Diese beiden Dinge sind da. Und da wollen wir immer das heilige Gleichmaß von Gott annehmen. Wir wollen weder nach der einen Seite noch nach der anderen Seite überschwänglich werden. Überschwänglich an und für sich ist das Lachen und die Freude. Und überschwänglich ist auch die Mühsal und die Not des Lebens. Ist auch mal Paulus am Leben verzweifelt? Am Leben verzweifelten, ja. Paulus sagt, ich bin am Leben verzweifelt.
Über die Maßen beschwert.
Über die Maßen, ja. Sonst gibt es nie eine Beschwernis über die Maßen. Sonst ist alle Beschwernis ist immer nach Maßen. Du tränkest sie mit Zähren maßweise, steht einmal geschrieben. Die Tränen, die du weinst, Bruder und Schwester, die sind abgemessen von Gott, schon vor Grundlegung der Welt. Das sind die Tränen abgemessen, die du weinst, maßweise. Das ist etwas so Beglückendes, etwas so Beseligendes. Das ist also das Zweite, der Jakob, Mühe und Dienst. Und das Dritte ist ein Bild von unerhörter Leuchtkraft. Das ist das Bild des Josef. Ja, darüber wäre viel, viel zu sagen. Darüber sind Bücher geschrieben worden. Aber ich glaube, das, was mich am tiefsten beglückt hat und was mir immer lebendiger wird, wovon ich singen und sagen möchte, Tag und Nacht, das ist der Augenblick, wo der Josef vor dem Vorhang stehen, Dolmetscher weggeschickt hat, Brüder vor ihm, wo er sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Und da gibt es eine Doppelbewegung. Er steht da, der Josef, und nun geht einer nach vorne auf ihn zu und zehn gehen zurück und denken, jetzt ernten wir, was wir bewegen. Und dieser Augenblick, der ist, soweit ich es verstehe, vielleicht der dramatisch spannendste der ganzen Bibel. Denn, wie das begründet, für mich persönlich, als ein Teufel, ich habe gedacht, wie wird das sein, wenn wir mal die Erde verlassen, wenn wir, sei es, dass wir sterben und auferweckt werden aus den Gräbern, sei es, dass wir leben und werden verwandelt in Atomo in einem Augenblick, und werden dann hinaufgerückt und werden den Herrn sehen. Was wird das sein? Und wenn wir gar persönlich Auge in Auge ihn sehen, der uns so geliebt hat und dem wir so oft untreu waren, selbstsüchtig, hochmütig, Ach ja, aber ich will keine Sündenskala aufzählen. Wie wird das sein? Und vor diesem Augenblick bin ich früher manchmal erschrocken. Als ich aber zum ersten Mal mit Bewusstsein diese Szene las, ich habe sie inzwischen wie oft gelesen, weil das eine Prophetie ist, die uns das Innerste unseres Herzens berührt, die uns die letzten Zuneigungen und die letzten Ängste lösen und die letzten Beglückungen schenken. Als ich sah, wie nun sich nach vorne ablöst der Ben, Yamin. Ben heißt Sohn und Yamin heißt Glück, der Sohn des Glücks. Wie sich der Ben Yamin ablöst und gezogen mit magnetischer Liebesgewalt er den Bruder umschließt und der Josef ihn umschließt. Und was machen sie beide? In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Ja, Literatur sehr gut. Ja. Und weinen, das ist von der Bürgschaft, ja. Und weinen vor Schmerzen und Freude. Und da sagte ich, so wird es sein, wenn ich zum ersten Mal meinen Heiland sehe. So wird Jesus mich empfangen. Er wird nicht sagen, du elender Bursche, was warst du für ein Versager? Was habe ich mit dir für eine Geduld haben müssen? Wie oft habe ich dich gehalten am Abgrundsrande und du wärst daran getappt, wenn ich dich nicht gehalten hätte? Wie oft habe ich dich wie ein Maultier festhalten müssen an Zügeln und habe dich hinter den Stacheldraht schicken müssen, damit du dich demütigstens zerbrichst und habe dir all dein irdisches Glück zerschlagen müssen, damit du mich allein als dein Glück aufnimmst. Du armer Tropf, so habe ich früher gemeint, wie das sagen. Und dann stehe ich da wie so ein begossener Pudel. Ja. Nein, Bruder, Schwester, nein, du wirst von ihm umarmt. Er wird dich küssen mit dem Kuss der Liebe. Er wird weinen vor Freude, dass er dich hat. Und du wirst weinen vor Freude, dass du ihn hast. So ist es. Und die 10, schön mal das Wort gebrauchen. Ich gebrauche es nicht gerne. Es klingt wie eine Kampfansage. Die 10 verlorenen Stämme, die stehen noch zurück und zittern und beten, was soll werden. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Das ist die Zeit der Vollendung der Gemeinde. Das ist die Zeit. Und wir müssen uns auf diesen Augenblick vorbereiten, dass uns nicht das Herz vor Freude bricht. Ja. Bricht nicht, hast keine Angst zu haben, du kein Herzinfarkt. Ja. Denn du bist erneuert und kein Fleisch und Blut, sondern ein Auferstehungsleib und strahlender Schönheit in der Gleichgestalt Jesu Christi begleitet dich. Und es kommen Wonnen und Szenen und Freuden und Seligkeiten, wie kein Menschenwort auszudrücken vermag. Die kommen. Und darauf darfst du dich freuen. Das Schönste steht dir noch bevor. Und das Schönste ist, wenn dein Heiland dich umarmt und er und du miteinander weinen. Und er dir die Tränen abtrocknet vor deinem Angesicht. Er tut es bei anderen auch. Bei den Auswahlen aus Israel und so weiter. Dann trocknet er auch die Tränen ab. Aber bei uns weint er vor Freude. Meine Lieben, ich glaube, wir dürfen, und das ist nicht seelisch, durchaus nicht seelisch, sonst hätte uns Gott diese ergreifende Szene in seinem Wort nicht geschildert, wie der Josef und der Benjamin. Josef, Jesus, Benjamin, die Gemeinde. Und wenn wir dann diese Beziehungen von Josef und Benjamin auch jetzt rein historisch, geschichtlich verfolgen, da sehen wir die ganze Tiefe, da sehen wir die ganze Wut aufbrechen des verfolgenden Saulus von Tarsus, der die schrecklichen Wörter verlangt hat, Fluch über Jesus. Und viele haben sie nachgesprochen. Und hat die, die sie nicht nachsprachen, töten lassen oder in lebenslängliche Galeerenknechtschaft verdammt. Das müssen wir alles verstehen. Und da wird keiner mehr Angst haben. Denn wie oft sagten mir Leute, ich bin der größte Sünder. Und wenn ich jetzt mein Leben vor ihnen auspacke, dann werden sie mich anspucken. Sie werden einen Ekel vor mir haben. Aber ich tu's! Ich tu's! Ich will nicht verloren gehen! Und dann fangen sie an. Und dann sage ich, manchmal nach 4 Stunden, manchmal nach einer halben Stunde, manchmal nach einer Viertelstunde, dann sage ich, ja, sie sind tatsächlich ein großer Sünder. Das ist wahr. Und wenn sie 10-mal, wenn sie 100-mal, wenn sie 1000-mal so viel gesündigt hätten, die Gnade reicht aus. Und im Prinzip sind sie kein größerer Sünder als ich. Ich habe nicht das in Taten getan, was sie getan haben. Aber die Möglichkeit, die Anlage, die war da, in mir auch, die ist in jedem Menschen, in jedem. Kein Mensch ist besser als der andere. Es ist hier kein Unterschied, weder unter den Völkern, wie es gemeint ist in Römer 3 und so weiter, noch unter den einzelnen Wesen, unter den Individuen. Es ist kein Unterschied. Der Schlechteste unter uns ist nicht schlechter als die anderen. Und der Beste und Edelste unter uns ist nicht besser und edler als die anderen. Der Wert ist eine Konstante. Vor Gott verloren und unendlich geliebt in Christo Jesu. Und wenn wir diesen beiden Brennpunkte festhalten, ihr Lieben, in uns nichts, weniger als nichts, aber in Christo alles, mehr als alles, wenn wir diese beiden Brennpunkte der Ellipse festhalten, wird unser Leben überreich und überglücklich und davon muss ich Zeugnis geben, solange noch ein Tropfen Blut in meinen Adern kreist. Und diese Botschaft, die macht mich jedes Mal wieder neu, jung und froh und glückselig. Meine Lieben, ich lebe zu einem hohen Prozentsatz und der Vorfreude auf den Augenblick, den der Josef und der Benjamin miteinander erlebten. Könnt ihr das verstehen?
Ja.
Ja? Emil,
steh auf. Von uns kennen Bruder Langenberg. Er schrieb an einer Stelle, Weissagung oder Prophetie ist Deutung der Gegenwart im Lichte der Heilsvollendung. Dieses Licht schenkt der Heilige Geist demjenigen, der sich liebend versenkt in das prophetische Wort der Schrift. Wunderbar in die Mitte getroffen. Deutung der Gegenwart, das ist für die jeweilig lebende Generation die Hauptsache. Dass die Gegenwart dann in den Ordnungen der prophetischen Schriften am besten gedeutet werden kann, am treffendsten, indem wir die Dinge beachten, die schon einmal da waren, denn das, was ist, und sogar sagt man, das ist neu, noch nie da gewesen, da hat Gott ein Lächeln, ein Isaac bereit, ein Lachen, in dem er spricht. Längst ist es gewesen in den Äonen, die vor uns waren. Denn es gibt wirklich gar nichts Neues unter der Sonne. Für uns Menschen gar nichts Neues. Wir dürfen in diesen Tagen und Stunden dann gerade in dieser Hinsicht sehr viel lernen. Aufgrund der Worte Salomos, das, was war, ist das, was sein wird. Wir haben im prophetischen Wort der Bezeugung der Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die Dinge gezeichnet, modelliert, die in unserer Gegenwart laufen. Aber weit darüber hinaus noch die Dinge, die im Anmarsch sind, und die erst in der Ferne der Zukunft in Erscheinung treten werden. Die sind längst da gewesen. Das, was war, es war einmal eine Stadt Babel. Stimmt das? Und von dieser ersten Stadt Babel lesen wir, das war der Anfang seiner Macht. Und dieser Gründer, dieser erste Städtebauer, war ein Hamite, Nimrod, Ham. Der gründete Babel. Wir lassen uns einen Augenblick versetzen in die Generation
Nebukadnezars. Ist das nicht die große Babel, die ich gebaut habe? Zu Ehren meiner herrlichen Größe. Nun kommt das prophetische Wort und erinnert ihn, sagt man von etwas, das ist neu. Mein Herr Nebukadnezar, längst ist es gewesen, in den Zeitaltern vor dir. Und das prophetische Wort fügt hinzu, und auch gegenüber einem Nebukadnezar von damals, mit seinem Babel, das, was war, ist sogar noch das, was noch einmal sein wird. Das kommende dritte Babel. Damit schließt dann Gott das ab, was beim ersten Babel an widergöttlichem, neutestamentlich gesprochen, widerchristlichem, Christus entgegengesetztem Sinne begonnen wurde. Das war der Anfang seiner Macht, der widergöttlichen Machtbetätigung. Und die Vollendung wird stattfinden im dritten, letzten Babel, das, wer weiß wie bald, vor unseren Augen erstehen wird. In diesen Zusammenhängen prophetischer Zeugnisse dürfen wir dann ganz markante Ordnungen entdecken. Dann darf ich abschließend Eti, die Gott in den Gestalten eines Abram, bei ihm in doppelter Hinsicht, der Name wurde dann in Abraham abgewandelt. Was Gott bei Abram zur Darstellung brachte, über Isaac, Jakob bis auf Josef führte, sind nicht nur die Gestalten und Gottes- und Christusdarstellungen und Darsteller im ersten Buch Mose, sondern das geht so weit vorerst noch kurz die Darstellung der betreffenden Werte selbst. Abram, Vater der Höhe, der Höchste, neigt sich im Lachen der Verheißung, Isaac, herab, hinab, bis in den Staub der Erde, nämlich, was heißt Jakob? Verse. Jakob heißt vorerst gar nicht Fersenhalter, sondern er hat die Verse gehalten bei der Geburt seines Vorgängers, Vorschlüpfers, Esau. Jakob heißt einfach Verse. Und was ist die Verse? Ein Glied am menschlichen Körper. Aber was für ein Glied? Das unterste, hinterste, letzte. Das ganze Gewicht eines Menschen ständig zu tragen hat und es sich ständig gefallen lassen muss, in den Staub der Erde gedrückt zu werden.
Deshalb hat auch der Satan den Herrn wohin gestochen?
Nur stechen können?
Die Verse?
Nur in die Verse. Das heißt, in seine Fleischgestalt, als er in seiner ganzen Menschengestalt ein Häuflein Erde war, Staub vom Erdboden. Nur da konnte er ihn stechen. Vorher nicht. Aber von Gott aus gesehen war diese göttliche Demütigung und Erniedrigung in Christo von der Höhe des höchsten Gottes. Aber im Lachen des Bewusstseins, der Gewissheit der zukünftigen Freude, die durch diese Erniedrigung erreicht wird, erniedrigte sich Gott in Christo im Lachen der Verheißung bis in den Staub der Erde. Und dadurch wurde nur erst die Gestalt eines Josef möglich. Nämlich, was heißt Josef? Hinzufügen. Bitte?
Meinst du Ephraim Manasse?
Benjamin, bitte. Benjamin heißt Sohn meiner Rechten.
Josef heißt er, Gott gebe Vermehrung oder füge hinzu.
Bitte schön. Was seid ihr für falsche Zeugen? Also ist gut, dass hier keine, gell? Ist gut, wenn die Unklarheiten offenbar werden. Nicht? Also Josef heißt, er füge hinzu, er füge das auseinandergerissene, zerspaltene wohl zusammen. Wo der ganze Leib, der heilige Tempel im Herrn, wohl zusammengefügt wächst zu einer Behausung Gottes im Geist.
Als der Josef geboren war, sagte seine Mutter, nun füge der Herr mir einen hinzu. Dann wurde der Benjamin geboren. Das ist auch ein Beweis, dass der Benjamin, der Leib oder der Körper, oder griechisch ausgedrückt das Pleroma, die Vervollständigung, die Hinzufügung zu dem Josef, dem Herrn Jesus ist. Dass wir seine und er unsere Hinzufügung ist. Genau dasselbe Wort. Das Ergreifen. Das ist der, als mir das aufging, bin ich am liebsten vor Freude gelacht und geweint in einem Atemzug. Ja.
Ich schließe mit der primitiven Bemerkung. In meinen Augen und meinem Herzen wunderbar. Dass es nicht von ungefähr ist, sondern auch unter der vollkommenen Kontrolle Gottes stand. Dass das erste Buch Mose nun einmal wie viel Kapitel aufweist? 50. Also schon wieder die Zahl des Halbjahres der Vollendung allein durch die Gnade Gottes. 50. Im 49. Kapitel segnet Jakob seine 12 Söhne. Und im 50. Kapitel, nachdem der Vater Jakob gestorben ist, versöhnt sich Josef endgültig mit seinen Brüdern. 50. Punkt. Amen.
Amen.